Es gibt Zeiten, da verstehen wir die Welt nicht mehr, nicht wahr? Das Leben rüttelt an unseren Sicherheiten und Fundamenten. Unser Einkommen gerät in Gefahr. Unsere Gesundheit wird angegriffen. Und selbst unser familiärer Zusammenhalt oder an unseren Freundschaften wird geschüttelt. Was wir lieben und oft für so selbstverständlich gehalten haben, droht wegzubrechen. Das verunsichert uns und den einen oder anderen überfordert es auch. Ratlos fällt der ein oder andere vielleicht erst einmal in ein Loch und weiß nicht weiter. Fragen drängen sich ihm oder ihr auf. Warum passiert mir das? Habe ich etwas falsch gemacht? Hat Gott mich denn nicht mehr lieb? Wieso hilft mir mein Glaube gerade nicht? Habe ich etwas verkehrt gemacht? Weder noch. In unserer aktuellen Predigtserie Dünger für die Jünger geht es heute darum, wie wir in Prüfungen des Lebens standfest bleiben können und eben nicht zu Boden sacken und bei den kleinsten Berührungen und Schubsern des Lebens umfallen. Und dazu lasst uns gemeinsam den Brief an die Gemeinde in Smyrna lesen. Ich lese die nicht eingerückten Zahlen und ihr lest die eingerückten Zahlen, die dick markiert sind, laut. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans sind. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Was für ein Text. Lasst uns zunächst mal einen kleinen Blick auf die Gemeinde in Smyrna werfen. Tatsächlich ist die Stadt Smyrna, das heutige Izmir, eine der letzten überlebenden Städte aus der neutestamentlichen Zeit. Das lag vor allem an der guten wirtschaftlichen Lage, wie man sehen kann, an der türkischen Ägäis. Doch auch nach Zerstörung durch ein Erdbeben oder durch die Mongolen 1402 ist die Stadt immer wieder aus der Asche auferstanden. Diese Stadt war irgendwie nicht klein zu kriegen. Und auch heute noch gibt es dort christliche Kirchen. Dieses Detail dürfen wir nicht vergessen. Denn es scheint so, als ob die Gemeinde in Smyrna diese harte Zeit, von der Jesus hier spricht, überwunden hat und die Christen dort eben nicht aufgegeben haben. Denn seien wir mal ehrlich, der Brief an die Gemeinde in Smyrna klingt irgendwie erstmal nach ihrem Ende. Doch anscheinend haben Jesu Worte die Christen in Smyrna in ihren schweren Prüfungen ermutigt, sodass sie durchgehalten haben und die Zeit für sie spricht, sodass es den christlichen Glauben dort auch noch bis heute gibt. Vielleicht etwas zu weit in der Geschichte vorausgegriffen. Aber lasst uns dieses Detail nicht vergessen, wenn wir uns diesen Text anschauen. Denn mir scheint dieser Brief etwas paradox zu sein. Weil dieser Brief in dem ersten Blick so gar nicht ermutigend ist. Jesus sagt ihnen, es wird noch schlimmer, bevor ihre Situation besser werden wird. Und nach dem ersten Satz, ja, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst, mag man doch meinen, dass der Herr sich jetzt ein Herz fasst und sie genau davon befreien und sie vor weiterem Übel bewahren wird, oder? Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Er besitzt sogar noch die Frechheit, ihre unerträgliche Situation als Reichtum zu bezeichnen. Und ehrlich gesagt tun mir die Geschwister in Smyrna auf den ersten Blick richtig leid. Sie sind doch auch seine Kinder. Und es sieht erstmal so aus, als ob der Herr seine eigenen Kinder hier im Stich lassen würde. Und dann ist er auch noch so unverschämt und verlangt von ihnen, dass sie treu bleiben, obwohl er hier ja gar nicht treu zu sein scheint, selbst nicht. Ich hoffe, ich habe euch mit hineingenommen in diese Paradoxität dieses Briefes. Deshalb lasst uns mal einen zweiten, etwas genaueren Blick auf den Text werfen. Jesus stellt sich den verfolgten Christen in Smyrna folgend vor. Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, spricht zu euch. Das ist erstaunlich, denn Jesus setzt damit einen hoheitlichen Anfangspunkt, von wo aus sich sie seine Worte verstehen sollen und sie erreichen sollen. Sie sollen sich ihn als den Auferstandenen vorstellen, der jetzt gerade zu ihnen persönlich spricht. Und Jesus knüpft damit an seine Vorstellung an, als er sich Johannes in der Mitte seiner Gemeinde, wir erinnern uns an die Leuchter, in denen Jesus Johannes erscheint, sich vorstellt als, ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Sagt Gott der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Und hier fügt Jesus persönlich zu der Gemeinde an, dass er selbst einmal tot war und der Erste ist, der wieder von den Toten auferstanden ist. Und er macht den Christen in Smyrna also von Anfang an klar, dass er den Tod besiegt hat. Das ist eine völlig neue Realität, die wir dort in Christus und diese Gemeinde in Christus hat. Und die sollen sie nicht vergessen. Und das ist interessant, weil er ihnen damit sagen möchte, dass sie, aufgepasst, keine Angst mehr vor dem körperlichen Tod haben brauchen. Denn er verspricht ihnen, den Siegeskranz des Lebens zu schenken, ja, das ewige Leben selbst. Und er stellt sich ihnen also hier persönlich als die Lösung ihrer größten Ängste vor. Schön und gut, aber was bringt die Vertröstung auf die Ewigkeit den Christen in ihrer wirklich miesen Situation damals? Um das zu verstehen, möchte ich mit uns kurz die Behauptung nachgehen, dass sie in ihrer wirklich schwierigen Situation eigentlich reich sind. Seltsam. Was steckt hinter diesem Wort, dass diese Christen in Smyrna reich sind? Ich behaupte mal, dass die Christen in Smyrna deswegen ihre Prüfung überstanden haben, weil sie sich A, keine Illusion aus der Nachfolge Jesu gemacht haben. Sie haben sich keine Illusionen gemacht. Sie waren realistisch genug, um zu wissen, dass das Leben an sich auch seine Schattenseiten hat. Vor allem dann, oder auch dann, wenn man Jesus, dem Messias, folgt und an ihn glaubt. Klar, sie waren dank Jesus von ihren Sünden erlöst worden und gehörten nun zu Gottes großer Familie in dieser Welt. Aber der Knackpunkt ist, in dieser Welt. Sie sind noch in dieser Welt, auch wenn sie nicht mehr von dieser Welt sind. Und Jesus sagte seinen Fans und denen, die ernsthaft überlegten, ihm damals nachzufolgen, von Beginn an, dass eine Entscheidung für ihn kein Zuckerschlecken werden wird. Matthäus 5, die Verse 10 bis 12. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn sie gehören zum Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja auch vor euch schon die Propheten verfolgt. Wir kennen diese Worte aus der letzten Seligpreisung in der Bergpredigt, in der Jesus so den Rahmen steckt für alle die, die ihm nachfolgen wollen. Jesus sagt damit von Anfang an, dass seine Gemeinde es in dieser Welt nicht einfach haben wird. Matthäus 10, die Verse 34 bis 36, die mein Bruder Dieter letzte Woche so schön beschrieben hatte. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Puh. Eine Entscheidung für Jesus und ein Leben mit ihm kann selbst in den angesehensten Familien zu einer trennenden Streitfrage werden und richtig unangenehm sein. Denn er sagt weiter, ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Puh. Warum ist das so? Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Schön und gut, Johannes 8, Vers 12. Doch das mit dem Licht ist ja so eine Sache. Denn Johannes sagt ja über Jesus, Johannes 1, Vers 5, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ja, die Finsternis versucht es. Die Finsternis versucht fortwährend das Licht auszulöschen. Doch das Licht ist stärker als die Finsternis. Und jetzt sagt Jesus, seid ihr das Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Also ein Konflikt mit der Welt ist also vorprogrammiert und erst einmal überhaupt nichts Ungewöhnliches. Deswegen konnte Johannes weiter in seinem Brief sagen, 1. Johannes 3, Vers 13, wundert euch also nicht, liebe Brüder, wenn die Welt euch hasst. Und in Johannes 15, 18 bis 19 sagt Jesus, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Was bedeutet das alles für uns heute und unsere Situation als Christen? Wir scheinen als Kinder Gottes ja irgendwie kein Sonderrecht auf Bewahrung zu haben vor jeglichem Leid in dieser Welt. Was bringt mir der Glaube dann an Jesus Christus? Lasst uns den Reichtum anschauen, könnt eine Folie weitermachen, den wir in Christus haben. Reich, sagt Jesus, seid ihr. Das Erste, was ich festhalten möchte, ist, Bedrängnis, Not und Leid sind keine Strafen Gottes, sondern ein natürlicher Bestandteil des Lebens und auch der Nachfolge. Warum sollten wir vor allem bewahrt werden? Wir werden ja nicht vor dem Leben an sich bewahrt. Das wäre ja komisch, dann wären wir schon fast im Himmel. Aber das sind wir noch nicht. Wir sind als Christen Kinder des Lichts, die von der Finsternis gehasst werden. Doch Jesus sagte tröstend, dass die Welt ihn auch so behandelt hat und wenn sie uns auch so behandeln, wir uns freuen können. Warum? Warum sollten wir uns dabei freuen? Weil die Welt uns als seinesgleichen erkennt. Sie ordnet uns ihm zu. Weil du und ich Licht in uns tragen. Weil wir seine Kinder sind. Wir gehören zu seiner Familie. Wir gehören zu Jesus. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, das, was die Christen in Smyrna eigentlich lernen mussten, war, dass unsere Empfindungen, unser Schmerz, unsere Ängste nichts, aber auch überhaupt nichts an den Zusagen Jesu und seinen Verheißungen für seine Gemeinde und seine Kinder ändert. Unser Empfinden ist dabei völlig egal, erst einmal. Weil die ändern nichts an Jesu Zusagen für unser Leben. Die Smyrner hatten es gut. Sie lebten in einer aufblühenden Handelsstadt. Sie hatten ein gutes Leben und sie waren derartiges Leid nicht gewohnt. Du liegst auf einmal im Krankenhaus mit einer Krankheit, die dich quält. Herausgerissen aus deinem sonst gewohnten, schönen, bequemen Alltag. Du hast eine depressive Phase und bist niedergeschlagen. Du hast Ängste, die dir die Freude rauben und den Lebensmut. Du hast deinen Job verloren und machst dir auf einmal Zukunftssorgen, wobei doch vorher jahrzehntelang alles so sicher war. Und wie du dich dabei fühlen magst, das ändert nichts. Ihr Lieben, das ändert überhaupt nichts an Gottes guten Plänen für unser Leben. Ich weiß, es ist oft schwer zu verstehen, aber wir müssen lernen, von unseren Empfindungen hin auf das zu schauen, was wir in Christus haben. Es ändert nichts, auch dann nicht, wenn es so scheint, dass es erst einmal noch schlimmer wird und wir durch harte Prüfungen im Leben gehen müssen. Das ändert nichts an Gottes Gegenwart in unserem Leben. Dass es im Leben auf und ab geht, gehört zum Leben dazu und das hat Jesus auch seinen Jüngern in der Bergpredigt klar gemacht. Alles andere ist eine Illusion, die wir ablegen sollten, wenn wir unseren eigentlichen Reichtum, wie die Christen in Smyrna, erkennen möchten. Denn, das ist der dritte Punkt, Jesus geht mit uns durch dick und dünn. Das heißt alles nicht, dass Jesus unser Empfinden egal wäre. Nein, auf keinen Fall, im Gegenteil. Aber wir müssen verstehen, dass wir noch in dieser Welt sind und genau deshalb erinnert Jesus seine Kinder in Smyrna an seine Zusagen. Er spricht sie extra persönlich an, um sie mit seinen Zusagen in ihrer Situation zu trösten und ihnen Mut zuzusprechen. Mit dem Versprechen, dass es nämlich nicht immer so sein wird. Er begrenzt es sogar auf 10 Tage, den Höhepunkt ihres Leides. Er sagt, ja, es gibt ein Ende, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Alles, was sie dafür tun müssen, um dieses Licht am Ende des Tunnels zu erreichen, ist durchhalten. Indem sie ihm treu bleiben, die Hoffnung, die Verheißungen nicht aufgeben, sich von ihren eigenen Schmerzen nicht einschüchtern und verwirren lassen, sondern erkennen, dass Jesus an ihrer Seite steht und immer noch derselbe ist, der sich offenbart hat, damals wie am Anfang der Offenbarung, als der, der in der Mitte seiner Gemeinde ist und sie in seinen Händen hält. Wir erinnern uns an dieses Bild. Ich weiß, ihr Lieben, dass in einer persönlichen Notlage es erstmal schwer ist, den Blick auf Jesu Zusagen zu behalten. Und es ist auch ganz natürlich, dass wir erst einmal mit uns kämpfen und anfangen, mit dem Glauben zu ringen und zu zweifeln. Das kommt auch vor. Das ist einfach nur menschlich. Wir trauern um unser Leben, unsere Möglichkeiten und Sicherheiten, um unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Zukunft, die wir uns so mühsam aufgebaut haben. Doch unser Schmerz, ihr Lieben, ist nicht das Ende unseres Lebens. Er zeigt uns nur, der Schmerz, der zeigt uns nur die Grenzen unseres Lebens auf. Doch an der Grenze angekommen, schauen wir nicht ins Leere, sondern wir blicken auf Jesu Verheißung, die unser Leben überdauern. Stellt euch vor, ihr kommt an einen Abgrund und ihr schaut wie ins Nichts. So fühlt sich oft das Leid in unserem Leben an. Perspektivlosigkeit und man fällt. Aber das stimmt nicht. Wir müssen erkennen, dass es im Geiste eine unsichtbare Brücke gibt in die Herrlichkeit unseres Herrn, über die wir schreiten. Wir sehen sie nicht. Können sie noch nicht sehen, aber in dem Vertrauen auf Jesus können wir einen Fuß voreinander setzen und seine Verheißungen vertrauen. Wenn du Jesu Verheißung für dein Leben noch nicht kennst, lade ich dich ein, in seinem Wort dich nach seinen Verheißungen auszustrecken und sie zu suchen. Ich habe euch ein paar Verheißungen mal aus der Bibel rausgeschrieben. Die könnt ihr nach dem Gottesdienst gerne mitnehmen, um euch selbst in euren Notlagen, in euren inneren Kämpfen und Zweifeln immer wieder auf die Spuren zu machen, um den Verheißungen Gottes für euer Leben nachzugehen. Das Abendmahl, welches wir heute feiern möchten, zeigt uns ja gerade, dass im Schmerz, in unserem Schmerz, unsere Erlösung liegt. Jesus gab sich am Kreuz als schuldloses Opfer für uns hin. Sein Schmerz wurde zu unserer Erlösung von Tod, von der Knechtschaft der Sünde, von einem schlechten Gewissen, das uns fortan quält. Wir sind mit hineingenommen durch dieses unglaubliche Opfer, das er stellvertretend für uns dargebracht hat in einen neuen, ewigen Bund, den Gott mit jedem schließt, der an seinen Sohn Jesus Christus glaubt und ihm im Leben vertraut. Dadurch ist uns der Segen und die Zusagen, die er uns gibt, gewiss. Und wir dürfen unser Leben auf sie bauen. Hier, an diesem Ort, fangen Jesu Verheißungen und Zusagen für mein und dein Leben an. Hier an seinem Tisch bleiben sie für uns lebendig und sind auch in schweren Zeiten für uns erlebbar und erfahrbar. Sie sind ein Zuspruch. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und wie auch immer es mir und dir heute geht, Jesus lädt uns persönlich ein, uns von seinen Zusagen trösten, ermutigen zu lassen. Jesus meint es gut mit dir und mir. Komme, was wolle. Egal, was deine Gedanken und Gefühle, die auch gerade heute sagen mögen, das ändert nichts an Gottes guten Plänen für unser Leben und seiner Liebe und Güte uns gegenüber. Ich gehe mal davon aus, dass die Christen in Smyrna das Abendmahl in ihrer schweren Zeit damals auch mit dieser Perspektive gefeiert haben und sich daran festgeklammert haben, um sich zu sagen, der Herr ist mitten unter uns. Und hier an diesem Ort halten wir an seinen Zusagen fest. Und hier offenbart sich Jesus ihnen, als der, wie er sich vorgestellt hat, als der Auferstandene. Der tot war und wieder lebendig wurde, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, egal wie ihre und unsere Umstände heute sind.